Also da habe ich wirklich früh schon in irgendwelchen Sportgeschäften gejobbt, so die Samstage eigentlich immer, sobald es legal war zu arbeiten, habe ich in den Sommerferien irgendwo in irgendwelchen Bürojobs Akten von links nach rechts geräumt und so. Während des Studiums auch immer gearbeitet, auch immer Praktika gemacht. Salut, ihr Podcast-Pennies. In der heutigen Podcast-Folge bin ich mal wieder Interviewgästin und zwar beim Magazin Finanziell. Ich erkläre darin in diesem Interview, wie Frau lernen kann, offen über Geld zu sprechen, warum Frauen häufiger negative Glaubenssätze über Geld haben als Männer und ich verrate, was Urlaubsplanung in einer Partnerschaft mit Finanzen zu tun hat. Außerdem erfahrt ihr, ob es möglich ist, 50% seines Gehaltes zu sparen, wie meine ganz persönliche Reise im Umgang mit Geld war, quasi von Jugend bis jetzt, was sich da so geändert hat, welche Phasen es gab und was mein Kind über Geld lernen soll. Ich glaube, ein ziemlich cooles, vielseitiges Interview mit vielen spannenden Fragen und Antworten, die wir so noch nicht hier beackert haben im Podcast. Also ich denke, es lohnt sich, da mal reinzulauschen. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Genau, wir möchten natürlich heute mit dir über Geld sprechen, aber vor allen Dingen wollen wir mit dir über das Geld sprechen quasi. Also wie lernt man es richtig, offen über Geld zu sprechen? Dazu würden wir erstmal gerne so ein bisschen über deine Gelderziehung erfahren. Also wie war das zum Beispiel bei dir früher in deinem Elternhaus? Wurde da viel über Geld geredet? Wurde offen über Geld gesprochen? In welchem Kontext wurde vielleicht über Geld gesprochen? Vielleicht hast du da auch ein paar Erinnerungen oder eine schöne Anekdote.
Also relativ wenig auch. Also ich assoziiere Geld eher mit meinem Papa, so eher so klassisch. Der hatte immer sein Bargeld so in der Hosentasche, das ist immer so auf den Ofen gelegt, kein Portemonnaie und nichts. Und Geld war jetzt auch nicht so super präsent. Mhm. Also als Kind, wir hatten schon das Gefühl, ja, wir haben also ne, so normales mittelständisches, nicht Mittelstand, Mittel, was will ich denn sagen?
Mittelklasse,
ja, genau. genau, also als Kinder hatten wir eigentlich immer das Gefühl, dass irgendwie so mehr oder weniger genug da ist. Also wir wurden jetzt nicht überhäuft mit irgendwelchen Sachen. Wir konnten jetzt auch nicht ständig in Urlaub fahren, sondern eher so mal Nordsee war dann halt so der Urlaub. Aber das hat uns als Kinder ja eigentlich gar nicht interessiert. So, ne? Das war ja dann, ich weiß auch, ich glaube, es war auch nie ein großes Streitthema. Bis auf vielleicht so ein, zwei Male, wo man dann als Kind schon gemerkt hat, ah, okay, jetzt ist Geld vielleicht doch irgendwie gerade. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht Großverdiener oder so, sondern ganz normal. Mein Papa hat bei einer Bausparkasse gearbeitet und meine Mama war damals Zahnarzthelferin. Genau, und hat dann, war aber auch viel in Elternzeit, Teilzeit dann gearbeitet, genau.
Was denkst du, was hast du von deinen Eltern über Geld und Finanzen gelernt oder was haben sie dir vielleicht auch nicht beigebracht, was vielleicht ganz gut gewesen wäre?
Also ich glaube, was ich gut gelernt habe, ist strukturiert zu sein und zu sparen. Also Geld sparen, es ist gar nicht so, dass sie uns das so krass eingeimpft haben, aber speziell mein Vater ist schon, das ist ein strukturierter Typ. Ja, der hat seine Ordner und so. Da weiß man immer genau, wo was ist. Und der ist auch sehr weitsichtig und plant sehr gut in die Zukunft. So, ich glaube, das habe ich von ihm übernommen. Und sicherlich auch in finanzieller Hinsicht, ja. Aber eher auch mal so ein bisschen so mit Vorsicht. Also es war auch immer Qualität über Quantität, ja. Wir kaufen jetzt irgendwie nicht viel Scheiß, sondern eine Sache, die gut ist und die lange hält. So, das war halt immer wichtig. Und ansonsten, ja, haben die, glaube ich, auch Haushaltsbuch geführt und so, ne. Also haben uns eigentlich schon ganz gut was mitgegeben. Aber halt investieren nicht, ne, sondern eher so festhalten, so Sicherheit, genau, Sparbuch.
Aber das wurde thematisiert, also es wurde über Sparbuch gesprochen oder
auch. Ja, genau, das hat man ja auch in der Schule dann, ne? Dieses Sparkassensparbuch und dann mit der Spardose und so weiter, genau, das gab's bei uns auch alles. Aber zum Investieren an sich bin ich dann quasi erst selber gekommen, damit Ende 20, Anfang 30, so, das war kein Thema so.
Und wenn man heute sagt, so übers, also, wird ja immer programmiert, dass man das machen soll, offen über Geld sprechen. Was verstehst du darunter? Also wenn man sagt, sprich offen über Geld, soll man konkrete Summen nennen oder
etwas? Ich weiß gar nicht, ob man so krass offen, also ich glaube, überhaupt über Geld zu sprechen, also warum, ne? Warum sollte man überhaupt über Geld sprechen?
um halt von anderen Menschen auch lernen zu können. Ne? Also es ist ja nicht, um zu sagen, guck mal, ich verdiene so viel, sondern sich so zu profilieren, Ego, sondern es geht ja eher darum, aha, okay, vielleicht habe ich hier irgendwie ein Thema, vielleicht bin ich verschuldet, traue mich nicht drüber zu sprechen. Also sprechen über so viele Dinge, über Beziehungen, über das Kinderkriegen, über Arbeit und so weiter und kriegen dementsprechend ja auch Input und hilft uns beim Reflektieren. Und bei Geld, ich weiß gar nicht, ob da jetzt jeder wissen muss, was der andere verdient, so, ne? Aber einfach so eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber, um es dann halt ja einzuladen oder zuzulassen, wenn man jemand sagt, sag mal, ich glaube, ich bin unterbezahlt, wie viel verdienst du denn eigentlich so? Oder kennst du jemanden? Oder aber klar, das muss man jetzt, glaube ich, auch nicht jedem auf die Nase binden. Da darf man, glaube ich, schon gucken, mit wem rede ich so über was. Mhm. Aber jetzt im, keine Ahnung, engeren Freundeskreis ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Oder mal unter Kolleginnen. Kommt halt immer darauf an, was das Ziel bei der ganzen Geschichte dann ist. So.
Mhm. Genau. Aber kannst du die Hemmungen, die manche damit verbinden oder haben, verstehen? Also das ist man nicht so.
Ja, total, weil es man bietet ja auch so ein bisschen Angriffsfläche dann vielleicht, ne? Sowohl vielleicht ins Positive als auch ins Negative. Oh, so viel verdient die, oder so wenig verdient die. Oder ja, vielleicht auch, dass vielleicht so Neidgedanken, Gefühle aufkommen. Deswegen sage ich, ne, also ich muss jetzt nicht rausposaunen meine Finanzen, aber so mit meiner besten Freundin rede ich da halt schon drüber, so, weil ich halt weiß, der ist das egal. So, wurscht.
Ja.
Von daher kann ich die Hemmungen schon verstehen, weil wir auch eben anders erzogen wurden. Über Geld spricht man nicht, ja, das steht ja überall ganz groß, quasi auf jeder Stirn sozusagen. Aber ich glaube schon, dass auch so die nächste Generation, die Jüngeren, die jetzt ranwachsen, dadurch, dass sie auch mit dem Finanzthema ganz anders in Berührung kommen, durch jetzt Social Media und so weiter, dass die damit, denke ich, deutlich offener aufwachsen.
Ja. Ist dir das selbst immer schon leicht gefallen, über Geld zu reden? Ich meine, du hast ja gesagt, bei dir war das schon Thema, aber wurde jetzt auch nicht ständig drüber gesprochen in der Familie. Oder musstest du das auch selber irgendwie ein bisschen lernen, üben?
Ja, ich glaube, also meine These ist, wenn Geld so ein hartes Thema ist, dass man es dann vielleicht auch so hart bei sich behält, als wenn es so eine Leichtigkeit hat. Naja, dann reden wir halt über Geld. So, gestern haben wir noch über, keine Ahnung, Sport gesprochen oder Essenspläne oder so. Reden wir halt heute so ein bisschen über Geld, ja. Also ich glaube, da darf man schon auch reinwachsen und sich halt genau auch einfach legitim überlegen. Deswegen sage ich, okay, was ist mein Ziel? Es ist jetzt nicht über Geld reden, damit wir alle über Geld reden, sondern was habe ich denn davon? Ne? Was hat mein Gegenüber davon? Was ist jetzt Anlass dieses Gesprächs oder dieses Kommentars oder so? Aber ich glaube schon, dass man da reinwachsen darf und Schritt für Schritt und dann auch vielleicht zwischendurch zu sagen, oh nee, mit dir jetzt nicht oder das geht, nee, dir möchte ich jetzt nicht erzählen, wie viel ich verdiene, ist ja auch vollkommen legitim. So.
Wie gelingt es denn anderen offen, über Geld zu reden? Also zum Beispiel Leute, die, wie du schon gerade sagtest, vielleicht sogar negative Assoziationen haben. Vielleicht haben die in ihrer Kindheit immer mitgekriegt, es war immer zu wenig da, es gab ständig Streit ums Geld, vielleicht ist sogar eine Beziehung am Geld zerbrochen. Das passiert ja selten.
Ja.
Wie lernt man das dann? Oder hast du Tipps, wie man das praktizieren kann oder wie man auch dieses negative Gefühl da dann los wird?
Über Geld zu reden, ganz generell. Na, du hast ja schon ein paar Glaubenssätze gerade genannt, ne? Also da kommt das dann halt her in der Kindheit und da ist dann auch die Auflösung. Also wenn ich den Glaubenssatz habe, über Geld spricht man nicht, alle Reichen sind geizig, alle anderen verdienen eh mehr als ich, nö, ich bin zu blöd dafür. Da geht's halt darum, das aufzuräumen. Also wenn ich halt immer so diese Barriere habe, so dieses Limit, dann fällt es mir natürlich auch total schwer, über Geld zu reden oder ich sehe vielleicht die Notwendigkeit auch gar nicht, obwohl es eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Also da würde ich mal reinschauen, was so für Glaubenssätze über Geld herrschen, also Money Mindset. Letztendlich, und das machen wir auch ganz ganz explizit, zum Beispiel bei uns im Mentoring-Programm ist halt eine Woche nur Mindset und halt richtig, also richtig intensiv auch mit so einer Übung, Geld in der Kindheit und so weiter, ne, wo wir wirklich reingehen und sagen, okay, wo kommt das denn her, dass du nicht sparen kannst oder wo kommt das denn her, dass du so Hemmung hast, über Geld zu reden oder so. Also ja, ich würde sagen, das ist der Anfangspunkt und dann ruhig so im eigenen Tempo einfach gehen und wirklich schauen, warum mache ich das jetzt und mit wem? So, es kann ja auch konkrete Anlässe geben, wenn man sagt, okay, Gehaltsverhandlungen, ja, dass ich mich mal mit anderen Leuten austausche, was verdient ihr so? Muss ja nicht direkt die Hose runterlassen, aber mal so ein bisschen so eine Range einfach darüber zu sprechen, genau.
Du hast gerade schon Glaubenssätze angesprochen. Hast du bei dir selbst welche identifiziert, die du dann im Nachhinein ausmerzen konntest, einfach weil sie dir bewusst geworden
sind? Ja, na, bei mir war schon so dieses Sparthema sehr intensiv. Ne? Also dieses, wenn ich mal Geld investiere, ist ja weg, so ungefähr. Also dieses Loslassen fiel mir schon sehr, sehr schwer. Ich war unheimlich gut im Sparen und mich auf den Schatz zu setzen, den zu beschützen. Aber dann so loszulassen und zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt was, damit es sich vermehrt. Aber ich glaube, da geht's den meisten so, weil man sich dann so dran gewöhnt, ja, Geld auf dem Konto zu haben. Und dann ist es halt, ich sage immer, es ist halt auf dem anderen Konto. Mhm. Was bei mir auch recht präsent war, ist, dass Geld nur durch harte Arbeit kommt. Mhm. Ja, also ich bin ja Ruhrpott-Kind, ja. Mhm. Nur wenn du ein dreckiges Gesicht hast, nach Feierabend hast du was geleistet. Genau, ja, das waren, glaube ich, so die größten, ich sag mal, Themenbereiche. Also dieses lieber festhalten statt investieren. Und
wann sind Sie sich bewusst Arbeit geworden? Erst durch die Arbeit auch als
Stück für Stück, ja. Also erst auch, als ich selber von diesem Konzept Glaubenssätze gehört habe. Also das ist ja... ist jetzt nicht common knowledge, so, ja, also wer kennt das schon, wer weiß schon davon, und wir haben ja nicht nur Glaubenssätze in Bezug auf Geld, sondern eigentlich alles, also unser Glaube über die Welt färbt ja komplett, wie wir sie sehen und wahrnehmen und agieren und reagieren, also das war auch so Stück für Stück bei mir, und ich glaube, das ist aber auch ein recht gesunder Prozess, ne, ich glaube, das ist viel, gerade wir Frauen denken, oh ja, jetzt muss ich ja von 2 Wochen irgendwie alles machen und alles umkrempeln, aber das ist halt Prozess über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, je nachdem, wie tief diese Glaubenssätze dann halt auch so verankert sind, wie lange die schon so in einem arbeiten.
Hm. Wie gehst du denn damit um, wenn zum Beispiel Freunde oder Bekannte oder auch Frauen aus deiner Community dir immer erklären, warum jetzt du das ja natürlich geschafft hast, finanziell unabhängig zu werden, weil du ja eine ganz andere Situation hast als sie, aber bei ihnen geht es natürlich überhaupt nicht, weil sie diese und jene Dinge, also
ja.
Bis zu welchem Grad kann man wirklich nicht finanziell unabhängig werden? Also wo gibt es Situationen, wo geht es vielleicht wirklich nicht? Und wo sagst du, okay, das sind alles wirklich Ausreden, um es einfach nicht anzugehen? Oder sind auch Glaubenssätze, die nur noch nicht erkannt wurden quasi?
Ja, wahrscheinlich eine Mischung daraus. Ne? Also wenn auf mich jemand zukommt und sagt, ja, das ist ja schön, dass das bei dir geht, aber bei mir geht das nicht, weil 1, 2, 3, dann... Ja, dann halt, also ne, ist jetzt nicht meine Aufgabe, Leute zu bekehren. Also ja, ich frage dann vielleicht nochmal nach, aber man merkt ja schnell, ne, wenn, also wie kommt jemand auf die Idee, mir sowas zu schreiben? So, das ist ja schon, will ja eigentlich keine Konversation anfangen, ist ja nicht an einer Lösung interessiert, sondern eigentlich nur so, pff, ja, genau, geht halt nicht. Ja, okay, also mir ist ja mal herzlich egal. So, das ist jetzt nicht mein Leben. So. Nee, von daher versuche ich das schon, also ich kann das total verstehen, weil es ist halt eben nicht allgemein Wissen, wie das funktioniert. Und natürlich, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze von einer, keine Ahnung, von einer Frau, die vielleicht nicht so viel Geld verdient oder wirklich viel Arbeit oder sogar 2 Jobs braucht, um sich irgendwie über Wasser zu halten, vielleicht ist da noch ein Kind mit dabei oder so. Natürlich ist das ein ganz anderer Schnack, so. Das sind komplett andere Voraussetzungen. Und gleichzeitig finde ich halt auch, dass wir sind halt alle an einem gewissen Punkt und sind mit gewissen Entscheidungen, Umständen, wie auch immer, da hingekommen. Und dann ist es halt jetzt die Herausforderung zu sagen, okay, da bin ich jetzt und was wünsche ich mir denn für die Zukunft? Was kann ich denn anders machen? Da sind wir bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das geht halt nur, wenn ich an mir selber arbeite, wenn ich dazu auch bereit bin. So, natürlich, äußere Umstände spielen auch eine riesengroße Rolle. Und trotzdem, und das sehe ich ja zum Beispiel in meinen Mentoring-Teilnehmerinnen auch, gibt es ganz oft noch irgendeine Art von Spielraum dann doch. Ne? Also ich sage, okay, wenn der Staat jetzt kommen würde und sagen würde, ja, jetzt zahlt ihr alle 10% mehr Steuern. Ja, zahlen wir 10% mehr Steuern, so, ne? Ist ja dann auch irgendwie möglich, 10% zu sparen für sich selber. Das ist dann für viele eine sehr große Herausforderung, weil es mit Disziplin wahrscheinlich zu tun hat oder so, ne? Aber einfach so diesen Vergleich, man sagt, kriegst du es hin, 10% zu sparen? Nein. 10% Steuererhöhung? Ja, okay. So, also ja dann keine Wahl, ne? Ja, ja. Und ich glaube, der große Trugschluss, der da immer herrscht, ist, dass die Menschen etwas verändern oder andersrum, dass sie ein anderes Ergebnis einfach so bekommen. Ne? Die gehen davon aus, wo bin ich jetzt? Kannst du 10% sparen? Nein. Weil jetzt gerade funktioniert es ja nicht. Sondern dann ist halt eher die Frage, okay, wie könnte ich es denn doch hinbekommen, vielleicht 10% zu sparen? Natürlich muss ich dann Dinge ändern. Logisch, ja. Vielleicht muss ich mein Auto verkaufen. Vielleicht muss ich radikal auch umziehen. Oder vielleicht reicht es auch schon, wenn ich mal die ganzen Zeitschriften-Abos irgendwie kündige und so, ne? Also dass natürlich so eine Veränderung im Leben auch immer mit einer Veränderung von mir selber und Entscheidungen mit einhergeht. So, natürlich ist mir auch bewusst, dass das für andere halt leicht, für einige halt leichter ist als für andere, so, ne? Und dass manche da eher ein Luxusproblem haben und manche ein existenzielles, so. Das ist, es ändert nur halt leider nichts daran, dass halt auch diejenigen, für die es halt nicht so leicht ist, ja, trotzdem vielleicht irgendwie noch ihr Potenzial besser irgendwie nutzen können. Ja.
Wie legt man den Schalter da um? Also das diesen Schritt zu machen, ja, dann ja. Doch ja, was zu machen, also loszulegen.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist halt, sich erstmal bewusst zu machen, dass man ein Riesenproblem hat. Ja, also Altersarmut ist das Problem und jetzt speziell bei uns Frauen, also es ist ja nicht, ich sage immer, die Frage ist nicht, ob du eine Rentenlücke hast, sondern wie groß die ist, ne? Und da sind alle mit drin, da sind auch Beamtinnen mit drin, öffentlicher Dienst, keine Ahnung. Und ich finde, das ist immer ein ganz guter Treiber, sich da mal wirklich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, also viele machen dann die Augen zu, weil dann, also aus Angst vor dem Ergebnis, ja, was muss ich denn, da muss ich ja irgendwie komplett total viel ändern und vielleicht trauen die sich das nicht so zu, diese Änderungen dann zu machen. Also mal wirklich vor Augen führen, ich habe ein Problem, ja. Und dann ist natürlich auch, also viele wissen auch, sie haben Probleme, machen aber trotzdem nichts, weil sie vielleicht ein bisschen hilflos sind, nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich muss daran jetzt was ändern. So, ne? Und das ist natürlich auch eine Frage der Motivation am Ende. Ne? Also so, für wen mache ich das Ganze? Mache ich das nur für mich? Mache ich das für meine Familie? Mache ich das für meine Kinder? Ja, ich finde gerade, wenn Kinder im Spiel sind, es geht ja nicht nur darum, dass die finanziell versorgt sind, sondern auch, oder bei mir ist das zum Beispiel eine ganz große Motivation, dass ich nicht meinen Kinderspielen auf der Tasche liege, ne? Also ich bin die Erwachsene, ja, ich bin die Erwachsene, ich muss hier diese Entscheidung treffen, dass quasi alle Beteiligten da gut durchkommen, so durch meine Rente, so nicht nur ich, sondern dass es nicht heißt, ja, jetzt habe ich leider kein Geld mehr fürs Pflegeheim, so kannst du mal. Und ich glaube eigentlich schon, dass so ziemlich jeder da irgendeine Motivation vielleicht auch finden kann für sich, die jetzt vielleicht noch nicht so offensichtlich ist.
Was hilft denn deiner Erfahrung nach am meisten? Eher das Einfühlungsvermögen oder der Arschtritt?
Ja, das Einfühlungsvermögen glaube ich eher bei Menschen, die noch nicht so in, ja, noch, ich sag mal, viel mit dem Thema an sich wahrscheinlich hadern, ne? Wann brauche ich einen Arschtritt, wenn ich eigentlich weiß, ich will und ich muss und ich sollte? Mhm. Und dann brauche ich jemanden, der mir nochmal einen Tritt in den Hintern gibt und sagt, ja, okay, dann mache ich es jetzt. Die brauchen eher einen Tritt in den Hintern. Und die andere Fraktion im Sinne von, ich kann ja sowieso nichts machen, und da ist, glaube ich, eher nochmal Empathie gefragt und vorsichtiges Nachfragen im Sinne von, hey, hast du das schon ausprobiert, hast du das schon ausprobiert? Also erstmal die Wege überhaupt aufzuzeigen, ja, dass es da noch etwas gibt, weil ganz oft ist ja, ich kann ja nichts machen. So, was soll ich denn jetzt machen? Und wie gesagt, für viele ist es sicherlich einfacher als für andere, noch was dazu zu verdienen oder was zu sparen oder so.
Sind Frauen eigentlich häufiger von so negativen Geldglaubenssätzen betroffen als Männer? Und falls ja, woran denkst du, liegt das?
Also ich denke ja. Jetzt habe ich natürlich, bin ich natürlich in meiner Frauenbubble so Deluxe, ja. Naja, aber es gibt schon so, ich sag mal, jetzt sehr klischeehaft, aber so typisch weibliche Geldglaubenssätze, ne? Und das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit Können. So, bin ich eh zu doof dafür? Reich werden nur die anderen, hat was mit Mathe zu tun, kann ich nicht, ja, Finanzen sind Männersache, alle Reichen sind geizig, so, und ich glaube schon, das ist halt Sozialisierung, Erziehungssache, ne, also Mädchen bekommen weniger Taschengeld als Jungs, selbst in der gleichen Familie, teilweise, Also wo sollen wir da anfangen, ja, also, wenn Mädchen schon das Gefühl haben, ja, okay, wenn ich weniger Taschengeld bekomme, dann bin ich es vielleicht erstens gar nicht wert, gleich viel zu bekommen. Vielleicht wird mir nicht zugetraut, dass ich was Vernünftiges damit mache. Lern vielleicht nicht, damit richtig umzugehen. Mein Bruder bekommt mehr, weil er ist ein Junge. Ja, gut, da sind wir schon durch mit dem Thema. So. Ja. Und das glaube ich ganz enorm, dass das einen riesengroßen Unterschied macht. Also das merke ich auch immer, wenn die Frauen es dann geschafft haben, ja, das wirklich selbst in die eigenen Hände zu nehmen. Die haben ein Selbstbewusstsein, das hatten die, glaube ich, noch nie. Ja, weil genau dieses Thema ist halt, ja, lass das mal dein Mann machen. Ne? Ich meine, lauf mal in eine Bank, wer wird angesprochen? Der Mann. So, ganz automatisch. So, dein Name kann auf irgendeinem Vertrag stehen, aber der Mann wird angesprochen. So, die Post geht an Herrn. und nicht an Frau. So. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass Frauen da ja leider ein größeres Päckchen mitzutragen haben, ja.
Merkst du aber einen Wandel auch in deinen Mentoring-Kursen, dass jetzt gerade jüngere Teilnehmerinnen vielleicht da einfach tatsächlich das Fachwissen sozusagen abgreifen wollen, weil sie im Kopf einfach schon diese Glaubenssätze nicht mehr so haben? Also
ja, ich habe schon das Gefühl, je älter, desto schlimmer, so, ne, weil da diese Muster noch sehr extrem eingefahren sind. Wir haben jetzt so ein paar junge Teilnehmerinnen, die sind so um die 20, 21, so Studentinnen. Da habe ich das Gefühl, die segeln da so ein bisschen besser durch, aber jetzt im Vergleich zu Männern immer noch stärker belastet so. Aber wenn man jetzt wahrscheinlich eine stereotypische 20-jährigen mit einer 50-jährigen vergleicht, hat die 50-jährige natürlich viel mehr Ballast sozusagen, viel mehr Zeug am Laufen. Und ich denke, dass die Generation, ja, jetzt hier die 10, 11, 12, 13-jährigen, die ja komplett nochmal ganz anders mit dem Thema aufwachsen, hoffentlich, dass die hoffentlich deutlich freier da unterwegs sind dann. Und das ist ja auch wieder Aufgabe der Eltern, ne? Also das ist ja, also die 50-Jährige darf trotzdem dran arbeiten, damit halt ihre Kids nicht auch diese Glaubenssätze halt übernehmen, so. Und das ist ja, das fällt ja gar nicht auf. Also das muss man sich schon aktiv bewusst machen, um dann diese Muster zu durchbrechen, genau.
Wo du gerade sagst, Eltern, Partnerschaft, Vorbilder, wie geht man denn richtig mit seinem Partner oder seiner Partnerin mit dem Thema Geld um? Also wie machst du das vielleicht in deiner Partnerschaft und was möchtest du vielleicht da auch deinem Kind vorleben oder was wollt ihr gemeinsam auch dem Kind vorleben? Und vielleicht auch noch die Anhängselfrage, war das auch ein Prozess bei dir privat quasi, dass ihr auch erstmal gucken müsstet, wie spricht man über dieses Thema gut?
Also ich glaube, da ist halt, ich weiß nicht, ob es da so den einen Weg gibt. Ne? Also klar gibt es jetzt der von mir präferierte Weg, radikal Gleichberechtigung sozusagen logischerweise, aber auch da gibt es ja verschiedene Schattierungen. Ne? Also ich glaube halt, solange man darüber spricht und sich dessen bewusst ist, dass das ein Thema ist, genauso wie wollen wir die Wohnung einrichten, ja, das kostet ja auch alles Geld, so, ne? In welche Urlaube wollen wir machen, was ist uns wichtig, und ich glaube, das ist, genau da kann man eigentlich anfangen, ne? Zu sagen, okay, ja, keine Ahnung, zusammenziehen. Ja, das ist das erste Mal, wo wirklich alles in einen Topf geschmissen wird. Oder halt auch nicht, wenn man das nicht will. Aber so eine gemeinsame Lebensplanung beinhaltet natürlich auch eine gemeinsame Finanzplanung, dass man zumindest so eine Idee hat. Im Sinne von, ey, ich muss einfach einmal im Jahr nach Bali fliegen. Ich brauche die Sonne, ich muss Asien, keine Ahnung. Und Partner, Partnerin sagt, also, boah, nee, mir reicht eigentlich die Ostsee. Ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, machen wir einmal das oder Kompromiss, keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Modelle, ne, sowas wie das Dreikontenmodell und so, ne. Aber das ist dann alles Organisationssache. Also die Tools hinten raus, die gibt es ja. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, da rein Tisch zu machen und zu sagen, das ist mir wichtig, so läuft der Hase. Auch mal nachzufragen, wie sieht's denn so aus mit deinen Finanzen? Ja, weiß nicht, ob man sich da so jemanden unbedingt ins Haus holen will, der einfach immer nur rausschießt. Es ist halt ein großes Konfliktthema in vielen Partnerschaften tatsächlich. Und gerade bei Kindern auch dann wieder genau das Gleiche. Ne? Also da, was habe ich da noch gelesen? Es war jetzt Muttertag letztens, dass die Gender, ich glaube, Pay Gap war es, am höchsten ist, wenn halt Kinder ins Haus stehen, bei 28%.
Ein ganz großer Artikel war
ja in der Zeit glaube ich, ja, ja, genau. Genau. Ja.
Den habe ich auch gelesen mit Entsetzen.
Ja, also ja. 28%. Und das heißt halt auch, diese Zahl schon alleine, okay, da ist halt Redebedarf in der Partnerschaft, so, ne? Okay, dass die Mutter dann eine Pause macht oder teilt oder whatever. Das ist ja eine Frage der Ausgestaltung dann. Wie gestalten wir das dann? Okay, dann habe ich meiner Meinung nach Anspruch von demjenigen, der weiter arbeiten geht, ja, Kohle zu bekommen, dass der weiter in meinen Aktiensparplan einzahlt oder in meinen Rentenfonds oder sonst irgendwas so.
Habt ihr quasi, bevor du schwanger geworden bist, auch so einen Plan gemacht, quasi richtig konkret, wie ihr das handhaben werdet, auch finanziell, also wie ihr das selber zu Hause macht, ob diejenige, die zu Hause bleibt und erstmal nicht arbeitet, vielleicht auch was kommt, also wie handelst du das privat?
Ja, ich bin jetzt in einer sehr privilegierten Situation, sagen wir mal, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so allgemeingültig ist. Also ich bin halt selbstständig, ich zahle mir weiter meinen Gehalt, Punkt. Thema erledigt. So, ne? Also ich habe jetzt, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so für alle relevant ist, aber ja. Genau, sondern ich zahle mir mein Gehalt weiter aus meiner Firma aus. Glücklicherweise funktioniert das, kann ich mir das halt leisten. Das heißt, ich habe keine finanziellen Einbußen. als klar war, okay, Kind steht ins Haus mit verschiedenen Ausgaben, habe ich erstmal mein Gehalt hochgezogen anstatt runter. Also es ist jetzt so ein bisschen, jetzt glaube ich, nicht so relatable für normale Angestellte oder Selbstständige so. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Luxus. Also das ist, finde ich, schon echt cool, ne, zu wissen so, ja, okay, Geld ist halt kein Thema. So, weder zu Hause noch fürs Kind oder so, ja, so ein Sparplan, ja, whatever. So läuft halt, ja.
Wie würdest du denn deine Reise im Umgang mit Geld beschreiben, so über die Etappen? Also als du ja Kind und Jugendliche warst, Studentin, dann später Gründerin und auch jetzt werdende Mama.
Ja, ja.
Hat sich genommen, wo haben sich die Prioritäten geändert?
Ja, interessante Frage. Also genau, als Kind hat man ja keine Ausgaben glücklicherweise, außer für Süßigkeiten und so. Aber da war ich schon auch recht sparsam, als Jugendliche auch. Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Also bei mir war irgendwie mal klar, wenn du Geld haben willst, musst du halt dafür arbeiten. Also da habe ich wirklich früh schon in irgendwelchen Sportgeschäften gejobbt, so die Samstage eigentlich immer, sobald es legal war zu arbeiten, habe ich in den Sommerferien irgendwo in irgendwelchen Bürojobs Akten von links nach rechts geräumt und so. Während des Studiums auch immer gearbeitet, auch immer Praktika gemacht und so, was ich nie, und ich glaube nur ein einziges Mal, also ich hatte irgendwie recht früh, glaube ich, meine Standards auch ganz gut definiert, weil ich habe gesagt, ich mache keine kostenlosen Praktika. Ich mache das nicht. So, habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal, jetzt mal abgesehen von Schülerpraktikum, aber im Studium habe ich immer gesagt, so, nee, ich mache das nicht und ich schreibe hier auch nicht, weil ich wollte so in den journalistischen Bereich. Ich schreibe hier auch nicht einen Zeitungsartikel für 12,50 €. So, das mache ich nicht. Das ist mir nicht wert. Das ist mir meine Zeit nicht wert. Genau, und dann so im Studium immer auch Geld nebenbei verdient. Auch weiterhin recht sparsam. Was mir aber schon immer auch wichtig war, war so Reisen. Also nur so meine Zeit dann auch ganz gut verbringen. Ja, dann hatte ich den ersten Job. Und da habe ich erstmal rausgeballert, ja, weil jetzt hatte ich auf einmal, also es war immer so, oh, Geld kommt jeden Monat und so viel, so, ich weiß gar nicht, wie viel es war, also vielleicht 1.500 € oder so. Ja. War natürlich High Life und irgendwie, ich bin hier die Queen, die haben so viel Geld. Da habe ich auch gut ausgegeben, ehrlicherweise.
Welche Laster habe ich?
Ja, viel Klamotten, erstaunlicherweise. Klamotten, Reisen. Miete ging eigentlich, also da habe ich schon noch so in WGs auch gewohnt, aber viel auch so links, rechts so Zeug.
Wo man gar nicht mehr weiß, wo.
Ja, genau, wo man am Ende des Monats und denkt so, hä, verstehe ich jetzt nicht, wo ist das denn jetzt hin? Genau, und dann habe ich ja, als ich dann WG-Suche gegründet habe, sehr, sehr schmales Gehalt, also habe ich weniger verdient als vorher in einem Angestelltenjob. Also relativ wenig. Also was ich eigentlich immer ganz gut hinbekommen habe, ist dann auch meine, also Ausgaben und Einnahmen irgendwie so in Balance zu halten, so dass es dann halt irgendwie noch was gibt. Dann hatte ich mal eine krasse, auch als ich dann mit meiner Moneypenny gestartet bin, schon eine recht große Frugalistenphase, wo ich dachte, boah, nee, jetzt gebe ich gar kein Geld mehr aus, so. Einfach mal, also um mich selber zu challengen und zu gucken, okay, wie viel geht da eigentlich an so einer Sparrate? Kann man wirklich die Hälfte des Gehaltes irgendwie sparen, so?
Und kann man?
Ja, also es sind natürlich zwei Faktoren, ne? Einmal Einnahmen und einmal Ausgaben. Also wenn ich jetzt 100.000 € verdiene, so, ja, dann kriege ich bestimmt auch 50 davon weggespart. Wenn es jetzt nur 1,5 sind, wird es natürlich irgendwie schwer zum Leben. Aber ja, ich glaube, mein höchstes war 40% oder so. Aber habe ich auch schon gut getreten, war schon auch so am Rande von, macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Da war ich sehr sparsam und ja, seitdem ist eigentlich, dass ich mehr auch da in so eine Leichtigkeit gekommen bin, dass ich mir mehr auch mal gönne, so ein bisschen, also Reisen zieht sich durch, dass ich mehr Geld ausgebe für Beratung, für Coaching, das ist, glaube ich, echt so Weiterbildung immer noch der größte Posten bei mir. Also es ist schon, was andere für einen Sportwagen ausgeben, so gebe ich dann halt da aus, weil ich einfach weiß, dass der Return einfach enorm ist.
Was für Coachings und Weiterbildung machst du da so speziell?
Auch ganz verschiedene, viel Mindset auch, Business, im Business-Kontext. Ich gucke einfach mehr darauf, wie kann ich meine Zeit noch besser schützen und wer kann mir helfen, mir eine entspannte Zeit zu machen. So, ja, also, keine Ahnung, was ist ein Beispiel? Ich, also, fahre dann vielleicht auch eher mal mit dem Taxi als mit der Bahn, weil ich mir denke, naja, im Taxi kann ich noch ein bisschen chillen und vielleicht noch ein paar E-Mails machen oder auch einfach nur aus dem Fenster gucken und muss mir keine Gedanken machen, wann kommt die Bahn oder nicht. Also einfach so dieses Headspace frei zu machen, so Convenience, einfach praktische Dinge mir zu gönnen, die mein Leben leichter machen. So, das ist eigentlich gerade die komplette Phase, in der ich mich befinde. Ich denke, okay, so viel los, was auch immer ich mit Geld quasi kaufen kann, was mir das Leben erleichtert, wird gekauft, so, weil es mir das Leben erleichtert. Ja. So. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz schönes Gefühl, so das so machen zu können. Und klarer haben sich auch meine Ausgaben, auch einfach das Ausgabenniveau ein bisschen logischerweise dann auch geändert. Also weil ich meine Standards im Leben auch einfach ein bisschen hochgezogen. Also allein schon Ernährung so, ja. Also wenn man halt nur immer im Biomarkt kauft, kostet es natürlich das Doppelte, Dreifache von, keine Ahnung, Supermärkten oder so. Ne? Da geht es ja eigentlich schon los. Und jetzt mit dem Kind, ja, explodiert ja sowieso gerade alles. Also,
ja, wir kennen das, weil wir haben ja insgesamt 5 Kinder. Und wir hatten das auch, dass wir sind eigentlich auch ziemlich sparsame Typen, aber dass in dem Moment, wo man mit dem Babybauch da rumrennt oder dann noch, es wird noch schlimmer, kann ich dir sagen, wenn das kleine Mutzelchen da ist, dass man plötzlich alles so niedlich findet und man braucht ganz viel Klamotten und Sachen. Ich hatte Berge von Klamotten und irgendwie auch so Sicherheitssachen, die man nachher gar nicht braucht. Und so. Also geht dir das auch so, dass du plötzlich da so auch ein bisschen die Hormone durchgedreht
hast? Ja, total. So, ja. Also gerade am Anfang. Oder ich sag mal so zweites Trimester war ich voll so im Nestbau und irgendwie alle möglichen Sachen. Jetzt gerade bin ich eher davon genervt, weil ich mir so denke, oh, ist mir egal, welche Lampe. Ja, irgendeine Lampe, irgendein Kinderlicht halt, so irgendein Tier, weiß ich nicht. Das nimmt ja auch so viel Zeit in Anspruch, diese ganzen Sachen da noch auszusuchen. Also das ist es dann eher so, was mich dann, glaube ich, so ein bisschen nervt. Aber ja, wahrscheinlich kommt da nochmal zum Ende hin nochmal eine Phase oder wenn der Knips dann da ist. Aber ich finde das auch in Ordnung. Also solange es halt achtsam ist, solange man irgendwie noch das Gefühl der Kontrolle hat, ist das ja in Ordnung. Wurde ich auch letztens gefragt, ja, wie kann ich vermeiden, so viel Geld fürs Kind auszugeben? Ja, gib halt nicht so viel Geld fürs Kind aus. Ja, also überleg dir halt, was dir wichtig ist. Und ich finde das auch, wenn man das Geld hat und wenn es dafür eingeplant ist, ist es ja in Ordnung. So.
Mich würde noch mal einmal dieser Punkt interessieren, wie du von diesem, ich sag mal, asketischen Leben, was du ja zwischendurch auch geführt hast und was du ja auch, von dem du ja auch in dem Moment sehr überzeugt warst, wenn man so von der Podcast von dir hört oder so, wie bist du davon wieder weggekommen zu jetzt so einer Entspanntheit, genau? Also, was hat dich vielleicht daran auch speziell dann doch genervt? Was war vielleicht too much? Und wie hast du dann so deine Balance gefunden? Das finde ich nochmal ganz spannend.
Also erstmal umgedreht, was ich daran sehr gut fand und den Ansatz habe ich eigentlich auch immer noch, nicht so viel Zeug zu haben. Ne? Also das war eigentlich, das ist ja so ein bisschen so Frugalismus. Ne? Ich muss mir nicht meine ganze Wohnung voll schaufeln mit irgendwelchem Stuff, so, sondern lieber weniger Sachen, weniger auch im Kopf zu haben und so weiter. Ja, und es kam dann eher mit so einer gewissen Entspanntheit auch, als ich gemerkt habe, ja, okay, Unternehmen läuft, Geld kommt rein, ist alles so ein bisschen auf sicheren Beinen. Ne? Ich meine, ich war da halt auch selbstständig und war so, weiß ich jetzt auch nicht, was als nächstes passiert. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn man in einem kuscheligen Beamtenmäntelchen da so sitzt. Ja, und die Balance zu finden war auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich glaube, bei mir hat's angefangen dann auch mit Ernährung. Ne? Also irgendwann habe ich so gemerkt, okay, da will ich jetzt keine Abstriche mehr machen, Ich möchte halt nur Bio essen, ja, okay, kostet halt das Doppelte, dann ist es halt so, ne? Und so hat sich das dann quasi, gab's ja irgendwann so eine Linie, dass ich auch gedacht habe, ja, boah, jetzt hier weiter Berlin Wedding und so, ne, ist mir zu laut, ich zieh mal weiter raus, boom, Miete verdoppelt, ja. Jetzt auch nicht so geil, so, aber es war es mir dann halt einfach wert, ne? Also es war schon so ein Werteshift irgendwann dann auch, dass ich gedacht habe, okay, du kannst jetzt immer sparen und dafür gewisse Einbußen vielleicht auch in Kauf nehmen, dann wohnst du halt im Wedding. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, nee, erstens muss ich es auch nicht mehr und zweitens will ich hier auch nicht mehr wohnen und dann zahle ich ja ein bisschen mehr Miete. So. Mhm.
Ja. Was soll dein Kind einmal über Geld lernen?
Was soll mein Kind über Geld lernen? Mein Kind soll über Geld lernen, dass es ein... Ja, ich glaube einfach, dass es ein leichtes Thema ist. Ne? Also, dass es genug Geld gibt, ja, dass ich aktiv beeinflussen kann, ob ich Geld bekomme, wie viel also positives Money Mindset, mit einer gewissen Leichtigkeit. Gleichzeitig aber auch, muss ich halt was für tun, ja, kommt mir jetzt nicht in den Schoß gefallen. Ja, ich glaube, irgendein Basketballspieler war das. Der hat das so toll gesagt, was Shaquille O'Neal, ich weiß gar nicht, als seine Kinder irgendwie meinen, ja, aber warum kann ich das jetzt nicht haben? Wir sind doch reich. Da meinte er so, ich bin reich, ihr habt gar nichts. Fand ich mir ganz geil. Also, ihr müsst, also ich fliege erste Klasse, was ihr macht, ist mir egal. Das fand ich irgendwie ganz, ja, irgendwie einen netten Ansatz, ja, so, ja, ne? Zu sagen, ja, so, ey, also ich habe das Geld hier verdient, ja, ihr lauft halt mit. Ja. So, das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber irgendwie fand ich den Ansatz so ganz nett, ne? Also, ja, was möchte ich dem Kind beibringen? Also so früh wie möglich, wenn es dann irgendwie Sinn macht, auch ja sparen, investieren, einfach da spielerisch ranführen an das ganze Thema. Dass Geld auch Sicherheit bedeuten kann, Freiheit bedeuten kann, dass aber auch neutral im Endeffekt ist. Mhm. Also ich sag mal, so ein bisschen selbstbewusst natürlich in Bezug auf Geld, mhm, und dann den eigenen Weg zu finden, ja. Mhm.
Wie genau legst du denn für dein Kind Geld an oder was planst du für dein Kind zu machen?
Genau, das ist ein ganz normaler ETF-Sparplan, mhm, in meinem ganz normalen Depot, was ich jetzt auch, mhm, eh schon habe.
Du würdest es, genau, auch in deinem eigenen Depot machen oder würdest du ein Depot für,
ja, es Kind gibt, machen? Ja, es gibt so Vor- und Nachteile, ob man das direkt auf den Namen des Kindes, mhm, macht oder erstmal auf den eigenen. Ich mache es jetzt erstmal auf meinen eigenen, weil ich keine Lust habe, noch einen Antrag auszufüllen. So, ja, ist ja dann eigentlich egal, wann ich dem Kind das übergebe, sozusagen. Ja. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch eine steuerliche Geschichte und es geht um BAföG und all solche Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach jetzt auch für andere, die das jetzt hören, lesen, sehen, überhaupt was zu machen. Und ob das jetzt in meinem eigenen Depot ist oder in einem anderen, kann man sich dann als Vor- und Nachteile nochmal, mhm, durchlesen. So. Aber Hauptsache, es wird halt mit ein bisschen Verstand was gemacht und angelegt. Und das Schöne bei Kindern ist ja, man kann super viel Risiko eingehen. Also 100% Risiko quasi, gib ihm, mhm, so viel Zeit, kann nicht schief gehen. Ja.
Hast du Ideen ganz konkret, wie du deinem Kind den Umgang, einen guten Umgang mit Geld beibringst? Also so auch Tipps und Tricks, die du vielleicht auch in deiner Community aufgeschnappt hast?
Also was letztens einen erzählt hat, was ich sehr schön fand, ist, dass es mehrere Spardosen quasi gab. Also einmal für so kurzfristige Sachen zu sparen, keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, was da beispielsweise, bestimmtes Spielzeug, ja, oder irgendwas so außerhalb der Reihe. Und dann gab es aber auch noch eine Spardose zum Investieren, schon recht früh. Mhm. So. Und dann gab es das Beispiel, dass das Kind, weiß nicht, relativ viel Geld bekommen hat, so 5 Euro oder so oder 10, ja, für Kinder ja die Welt. Mhm. Genau, und dann wurde das Kind gefragt, ja, möchtest du das jetzt in deine, möchtest du das sofort ausgeben oder möchtest du das in die Spardose für jetzt bald oder soll ich das für dich anlegen, dass es mehr wird? Ja, leg's für mich an, dass es mehr wird. Also das ist ja, ja, schon, und das war relativ junges Kind, glaube ich noch, so, ne? Vielleicht so 6, 7 oder so, aber die schon differenzieren konnte, so die verschiedenen Sachen, was wofür ist. Ja. Und das finde ich echt eine schöne, oder manche arbeiten dann auch mit so Wunschboxen und so, ne? Also aber einfach diese Verbindung zu schaffen zwischen, okay, ich bekomme Geld, jetzt ist meine Entscheidung, was ich damit mache, ich kann es sofort für Süßigkeiten ausgeben, ich kann sparen, ich kann es investieren, mhm, vermehren. Da ist dann, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Grundstein gelegt, mhm, so in dem Bereich. Und dann Taschengeld und so weiter. Ja, habe ich so ein bisschen Zeit, mir darüber, mhm, Gedanken zu machen.
Aber die checken das echt früh. Also meine, yeah, Kinder, die haben vor 2 Jahren oder so, haben sie ihre erste Aktie geschenkt gekriegt, eine Disney-Aktie. Einfach
deshalb, ja, weil
sie das kapieren, ja, halt. Ja, ne, ja, so, ja. Das wissen sie, verstehen, mhm, sie, was ist dahinter. Und mein Sohn hat sich dann gleich, als ich ihm jetzt beim vorhin letzten Weihnachten gefragt habe, was er sich wünscht, da hat er dann gleich, das war so, kam wie aus der Pistole geschossen, hat er sich gut überlegt, hat er gesagt, dieses Jahr möchte er eine Netflix-Aktie. Weil jetzt hat er, guckt er eher Netflix als Disney Plus, hat er gesagt, das muss auch gut sein.
Okay. Ja, keine schlechte Wahl.
Genau, dann möchte er jetzt eine Netflix-Aktie. Also, ja, cool, ja. Die checken das schon, ja, früh, wenn man, ja, ja, wenn man irgendwie auf eine kindgerechte Art die da ranführt, das, absolut, macht dann auch Spaß.
Total. Und letztendlich ist es auch die Vorbild. Also, ne, man kann ja natürlich sagen, was man will. Und wenn man selber was anderes macht, dann checken die das ja auch. Ja. Also, ja, selber offen mit Geld umgehen, darüber reden. Also wieder beim Thema. Mhm. Und irgendwie vielleicht ein kleines System bauen, dass sie halt an diese, ich sag mal, Grundpfeiler gewöhnt. Man kann da auch mit Kindern schon an Affirmationen arbeiten, ne? Also, mhm, finde ich eigentlich auch ganz schön. Jetzt nicht nur Geldaffirmationen, sondern eher so ganz generell. Mhm. So ein bisschen Selbstbewusstsein und, ja, so voranzubringen, genau.
Was rätst du denn anderen bei der Geldanlage? Nicht nur vielleicht für ihre eigenen Kinder, sondern auch vielleicht für Enkelkinder, für Patenkinder und so weiter. Da ist ja leider immer noch sehr stark das klassische Sparbuch kommt da immer noch sehr oft zum Einsatz.
Ja, also ich finde ja, es liegt ja immer noch in der Verantwortung der Eltern. Ja. Das ist mein Patenkind, ist noch nicht. Also ich würde wahrscheinlich dann einen Betrag an die Eltern überweisen und die sollen was damit machen. Mhm. Ja, da ist halt der ETF-Sparplan nun mal ganz weit vorne, also konkurrenzlos weit vorne. Mhm. Und auch das, finde ich, ist wieder Verantwortung der Eltern. Ganz klar, also kann man ja so ein bisschen steuern vielleicht, ne? Also wenn jetzt ein Geburtstag ansteht oder Konfirmation oder was weiß ich, keine Ahnung, was da alles so gibt. Dass man dann sagt, okay, bitte jetzt nicht noch das 12. Spielzeugauto so. Mhm. Überweise es mir lieber. Oder hier ist die IBAN, ja, rüberschicken und dann packen wir sie in den Sparplan und gut ist so. Das ist auch das Einfachste, muss man sich auch nicht so viel Gedanken drüber machen.
Du investierst ja vor allen Dingen in ETFs und ja. In Fonds, ne? Oder
nur, ja, ETFs? Nur ETFs, okay, ja.
Genau. Aber du hast auch mal irgendwo erzählt, dass du auch so ein bisschen Spielgeld, wenn ich das jetzt mal, für Aktien, Einzelaktien hast.
Ja, genau.
Genau. Ja, ja. Also was machst du da so? Hast du da so präferierte Unternehmen oder
was sind das? Es ist auch schon eine Weile her, dass ich da, ich glaube, in der letzten, genau, im Corona-Crash waren ja ein paar Sachen relativ günstig. Also was wie Amazon zum Beispiel auch, genau. Also schon recht tech-lastig bei mir. Also ich leide gerade auch ein bisschen, weil jetzt gerade sind die Tech-Aktien natürlich die nicht so gut laufen oder sagen wir so, die wieder recht günstig zu haben sind. Genau, aber das ist jetzt nicht mit so einem riesen Konzept drumherum, sondern ist dann wirklich Spielwiese, ja. Ne? Dass ich halt sage, ja, okay, da ist jetzt gerade was runtergegangen, macht für mich keinen Sinn, so, ja, ist für mich tendenziell dann unterbewertet, macht es vielleicht Sinn, da irgendwie reinzugehen, aber langfristig, das ist, wie gesagt, echt nur eine Spielwiese, weil, ich meine, man sieht es ja jetzt so mit den ganzen Tech-Geschichten, so ist ja, wenn man alles darauf gesetzt hat, ist es schlecht gelaufen, so. Ja. Von daher immer schön breit und Spielwiese kann man ja haben, aber dann muss man auch wissen, dass es eine ist, so.
Und andere Anlageklassen? Also Immobilien oder auch?
Genau, Immobilien, Rohstoffe, aber alles über ETFs abgebildet.
Okay. Genau. Also keine eigene Immobilie, nee. Zum Beispiel gekauft oder so, nee. Hast du auch nicht vor, oder?
Also jetzt gerade erstmal nicht so. Also im Nestbautrieb hatte ich mich schon mal kurz umgeguckt. Aber finde ich gerade absolut Wahnsinn, was da abgeht. Also geht gerade gar nicht, finde ich. Also zumindest Berlin, so außerhalb jeglicher Skala. Mhm.
Preise hohe Zinsen.
Ne? Ja, also jetzt macht es eigentlich de facto gar keinen Sinn mehr. Und ich finde Mieten auch einfach attraktiver. Da sind wir auch wieder bei dem Zeitthema so, ne? Ich habe eigentlich keine Lust, mich mit so einem Haus zu beschäftigen. So. Und ich will da wohnen und das soll laufen. Und wenn was kaputt ist, soll jemand kommen und es reparieren. So. Aber ich will mich darum nicht kümmern, ne? Und ich will auch nicht das Dach erneuern und eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht frage mich in 3-4 Jahren nochmal, wenn dann wirklich Eigenheim so. Eigenheim ist auch in Ordnung, aber es ist halt, Eigenheim ist halt eher eine Lifestyle-Entscheidung als halt.
Als Investment. Ja gut, dann wäre das halt genau. Zum Vermieten, die muss.
Ja, genau. Das wäre dann Investment, weil es wieder Cashflow zu einem zurückbringt, genau.
Viele, die wir so kennen, die überlegen oder werden Business Angel. Hast du an sowas mal gedacht, dass du irgendwo anders einsteigst?
Ja, habe ich auch schon mal dran gedacht. Da gibt es ja gerade auch schöne Vorbilder hier, also auch in Berlin, zum Beispiel die TGen hat da, glaube ich, einen Fonds aufgelegt. Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. War bis jetzt noch nicht Prio. Mhm. So, also bis jetzt noch nicht so richtig. Also hier und da kommen mal so 1-2 Leute auf mich zu und dann sage ich, das klingt total toll, aber gerade habe ich ein anderes Projekt. Aber finde ich spannend, aber eher aus dem Aspekt heraus, mit dem Geld dann nochmal was zu bewirken. Ja, also ich glaube, gerade bei so Angel-Geschichten, auch da, ja, dann hast du 100 und 1 fliegt davon und 99 werden dann irgendwie nichts. Wahrscheinlich ist das irgendwie so die Quote oder 90 zu 10 oder was, keine Ahnung. Also auch da sollte man dann wahrscheinlich schon ein bisschen breiter diversifizieren und nicht mal einem Unternehmen 20.000 Euro geben und hoffen, dass es was wird. Oder eben doch, weil man es einfach cool findet und sagt, na okay, wenn die 20 jetzt weg sind, ist mir egal, aber ich wollte denen halt die Möglichkeit geben, das halt irgendwie zu machen. So, das wäre dann, glaube ich, eher so der Ansatz. Und wenn was dabei ist, was funktioniert, cool. Und wenn nicht, dann ist ja irgendwie auch okay. So, dann habe ich, also ich würde mich da sehr stark auf weibliche Gründerinnen natürlich fokussieren, zu sagen, ey, da gibt's ja auch eine Gap, ja, dass Frauen oder Gründerinnen deutlich weniger Geld bekommen von Investoren. Das ist deutlich schwieriger, sein Geld zu kriegen. Aber es sind trotzdem die erfolgreicheren. Das ist immer die gleiche Geschichte so. Von daher bin ich da total offen, da die nächsten Jahre auch mal reinzugucken.
Mit als letzte Frage. Mhm. Erstmal, was ist das Wichtigste, was dir Geld bedeutet? Was gibt dir Geld? Und was ist das Tollste, Beste, Coolste, was du jemals mit Geld gemacht hast.
Das war ich gerade. Ich hab's mir angezündet. Aber so eine Zigarre. So eine Zigarre damit angehalten. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Aus welchem Film ist das denn? Wo ist das doch her? Ja, ich stelle einer mit so einer Zigarre. Und ja, dann, genau. Vielleicht oder irgendwie so ein 500er, so die Zigarre anzuzünden. Geld ist für mich Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also, damit kann ich mir Dinge leisten, kaufen, die mein Leben schöner machen, die mein Leben leichter machen. Ich kann jetzt in Elternzeit gehen, ohne dass ich es merke, so finanziell, so solche Sachen. Was ist das Schönste, was ich mir jetzt mit Geld gekauft habe?
Oder was du mit Geld gemacht hast?
Ja, habe ich ja gar nicht schon erzählt. Ich glaube, da ist Reisen tatsächlich auch ganz weit oben. Also Reisen auch mal eben, ja, nicht nur auf den Preis gucken zu müssen oder mal noch eine Woche länger zu bleiben oder so. Oder mal einen Monat auf Mallorca zu sein und ein Haus zu mieten und Freunde können rein und raus. So. Das war eigentlich ganz schön. Und ja, was mir einfach auch sehr viel bringt, ist halt dieses ganze Humankapital-Coaching-Thema. Also Wachstum ist ein sehr großer Wert von mir, falls man das nicht merkt. Ja, und da merke ich halt schon immer, was es mir als Person in meiner Entwicklung einfach bringt. Ein richtig gutes Coaching von Menschen, die den Weg schon mal gegangen sind und ich muss die Fehler nicht nochmal machen, ja, also so Abkürzungen zu gehen. Aber jetzt so schöne Erinnerungen wären tatsächlich so Reisen, was wie, ich habe auch mal so Shark Diving gemacht, also mit Haien tauchen und Paragliding und all so Sachen.
Ach, cool. Die schon, das klingt gut. Wohin reist du so am liebsten?
Also die beiden Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, waren beide Kapstadt. Südafrika, aber ich liebe ja auch Mallorca. Also ich liebe die Balearen, weil das für mich schon so ein Karibik-Feeling auch hat. Also manchmal muss es dann gar nicht so unbedingt so mega weit weg sein. Also ich liebe Südafrika und Menorca, Mallorca, weiß auf Sizilien, das finde ich auch ganz schön. Aber so Spanien, so spanische Inseln schon schnell da, kurze Wege, nicht noch 10 Stunden um die Welt fliegen bis nach Kapstadt. Oh ja, genau. Also es gibt natürlich auch sehr viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe, von daher, genau, viel zu entdecken noch.
Cool, sehr gut.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für dieses schöne Geldgespräch.
Ja, sehr gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.